Wir wollen aufschlagen Richter 15, Vers 13. Sie erinnern sich, dass der Simson, der große Gottesheld, sich zurückgezogen hat vom Kampf. Er ist enttäuscht und müde. Und da hat er sich in die Steinkluft zu Etam zurückgezogen. Und nun kommen die Philister. Und das Volk Gottes sagt, ja, um Gottes Willen, was wollt ihr denn? Ja, wir wollen nur den Simson. Und er zieht Israel hin und sagt dem Simson, du hast uns den Streit mit den Philistern eingebrockt, war alles so schön friedlich, wir wollen dich binden und ihn ausliefern. Und er lässt sich binden, jetzt Kapitel Richter 15, Vers 13, da heißt es, in der zweiten Hälfte, und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn herauf vom Fels. Und da er kam bis gen Lehi, jauchzten die Philister ihm entgegen. Also vor Freude, dass er gefangen war, ihr Feind. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, dass die Bande an seinen Händen zerschmolzen. Soweit. Meine Freunde, wenn ich einen geschliffenen Edelstein hätte, ich habe keinen, aber wenn ich einen Ring hätte mit einem geschliffenen Edelstein dran, dann könnte ich damit spielen. Immer neu würde der aufblitzen. Das wäre immer eine andere Seite, eine andere geschliffene Seite des Edelsteins würde blitzen. Das wäre immer derselbe Stein. Und so ist es mit vielen Worten Gottes. Dieser kurze Abschnitt, den ich eben gelesen habe, kommt mir vor wie so ein geschliffener Edelstein. Da kann man verschiedene Seiten aufblitzen, aufleuchten lassen. Und das möchte ich heute Abend tun. Ich möchte an diesem kleinen Abschnitt dreimal drehen, nicht wahr? Sehen Sie, drei verschiedene Seiten aufblitzen lassen von dem Edelstein dieses Bibelwortes. Erstens, hier ist die Rede von Simson. Von diesem Manne Gottes, der vor seiner Geburt schon vom Herrn angekündigt war, der erwählt war zum Streiter des Herrn, der unter die Heilande im Alten Testament gerechnet wird. Einer der ganz Großen. Und von ihm hören wir hier, dass er müde geworden ist. Als Israel kommt und sagt, du hast uns all die Unruhe eingebrockt, sagt er, ja, es war. Und da sagen sie, wir wollen dich binden und den Philistern ausliefern. Da sagt er, meinetwegen, und lässt sich binden. Hier sehen wir die vollkommene Resignation und Müdigkeit, nicht? Und davon sprachen wir vor 14 Tagen schon mal, ich muss mal drauf kommen. Es ist für mich sehr tröstlich zu sehen, dass selbst bei diesen großen Gottesmännern ihr Glaubensleben nicht gleichmäßig dahin fließt, wie ein Strom, sondern dass das aussieht wie eine Fieberkurve über dem Bett im Krankenhaus. Weißt du, schon mal im Krankenhaus waren, da kriegt man, ist es immer noch so, in meiner Jugend war das so, da kriegt man so ein Ding ans Bett gehängt und da kommt jeden Morgen zu einer Zeit, wo man gerade eingeschlafen ist, die Schwester morgens um 4, glaube ich, und ist doch so, nicht in der verrücktesten Zeit, das ist ein Punkt, über den ich stundenlang reden könnte, und misst einem, nicht wahr? Und wenn sie dann richtig Glück haben, dann ist das eine schöne, zackige Fieberkurve. Lieben Freunde, wenn wir die Glut und Wärme unseres Glaubenslebens messen würden, ich glaube, da käme eine ganz schöne Fieberkurve raus. Und das beunruhigt uns oft, nicht? Das ist wirklich beunruhigend. und so Zeiten hat, wo man mit David sagen möchte, ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. Das hat er von einer belagerten Stadt gesagt, meinem Gott springe ich da über die Mauer rüber, eine Stadtmauer, ne? Und dass man wenige Wochen später sagt wie David, ich werde doch der Tage einem Saul in die Hände fallen und gehe zu den Feinden des Volkes Gottes rüber. Dass man Tage hat, an denen man meint, man könnte mit seinem Gebet, wie ich das Herz Gottes aufbrechen, und andere Tage, wo man keine Lust hat, auch nur in die Stille zu gehen, weil jede Zeitung und Wahlmeldung wichtiger ist als das Wort Gottes und die Stille. Ich sage, es ist sehr tröstlich, dass selbst den großen Gottesmännern das so geht. Natürlich ist das nicht gut, dass es so ist, nicht? Und es würde kein Mensch von uns ans Ziel kommen, wenn der Herr sich nun nicht selber um seine Leute annehmen würde. Und das tut er hier beim Simson. Beim Simson ist also nicht, möchte ich sagen, diese geistliche Müdigkeit, diese Resignation, die wir bei Elia mal sehen, wie er in die Wüste flieht, und bei allen großen Gottesmännern. Aber beim Simson ist noch was anderes. Er hatte sicher geglaubt, wenn er jetzt aufstände in Israel, im Volke Gottes, dann würde er eine Änderung herbeiführen. Sehen Sie, Israel hatte sich den Philistern gebeugt, das Volk Gottes den Heiden. Sie hatten sich angeglichen an das Heidentum. Man glaubte noch an Herrgott. Aber da gab es dann so kluge Leute, die sagten, ob man Baal sagt oder Herrgott, ist doch alles dasselbe, nicht wahr? Ob man in Gaza die Aschera anbetet, nicht? Oder wie Maria sagt, ist doch alles ein Rose in Jacke, nicht wahr? Es kommt gar nicht drauf an, was du glaubst, Hauptsache du hast eine Religion, nicht wahr? Nicht? Und dass du ein guter Mensch bist. Und dann kommt all das Weiß an die Reihe, nicht? Nicht mehr hören kann man es. Verstehen Sie, dieser völlige Verzicht auf die Wahrheit. Sie haben sich angeglichen. In Ihrem Glaubensleben und natürlich dann auch in Ihrem Wandel. Nicht wahr? Dann kommt die Atmosphäre des Heidentums ins Volk Gottes herein. Und nun hat Gott diesen Simson erweckt. Und er fängt den Streit an gegen die Philister. Gegen den Baal im Namen des Herrn. Er hat sicher mit gerechnet, wenn ich aufstehe, mein Volk mitgehen. Ich werde sie rufen im Namen des lebendigen Gottes, zu glauben, dass wir den Philistern nicht dienen müssen. Und stattdessen sagen die bloß zu ihm, bitte wollen Sie eben reingucken in den Vers 11, in der Mitte, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns in die Unruhe gebracht? Stör doch den Kirchenfrieden nicht, Simson! Nicht? Stör doch den Kirchenfrieden nicht! Haben wir so schön uns liiert mit Staat und Welt und allem, nicht? Mit Wirtschaft und anderem? Stör doch das nicht, indem du hier im Namen des Herrn Streit anfängst. Und sehen Sie, es ist ihm keiner gefolgt, er ist allein gelassen worden. Und ich spüre aus dem ganzen Verhalten des Simson diese Enttäuschung am Volke Gottes. Ach, wollen Sie warten? Gut, dann bindet mich. Enttäuscht vom Volke Gottes. Ich hatte das ursprünglich in meinem Manuskript nicht vorgesehen. Ich bin erst draufgekommen durch einen Brief, den ich heute bekommen habe. Da schreibt mir ein Mann, Pastor Busch, Ich möchte dem Heiland gehören. Aber wenn ich die Christen ansehe und die Pfarrer ansehe, wie sie in übelsten Dingen leben, dann möchte ich am ganzen Glauben ihrer werden. Ich habe ihm geschrieben, lieber Mann, seit wann glaubst du an Christen? Seit wann setzt dein Vertrauen auf Pastoren? In meinem Glaubensbekenntnis heißt nicht, ich glaube an für den Artikel Ich glaube an den Pastor, einen auserwählten, herrlichen Zeugen Jesu, steht im Glaubensbekenntnis nicht. Sondern steht, ich glaube an Jesum Christum, nicht? Der mich verloren, verdammten Menschen erlöst hat und erworben und gewonnen von allen Sünden. Ich habe ihm geschrieben, lieber Freund, solange Sie da rumgucken auf Christen, werden Sie immer wieder enttäuscht werden und eine größte Enttäuschung erleben Sie, wenn Sie einen Spiegel sehen. Tja, Spiegel sind. Aber verstehen Sie, es brachte mich darauf, dass Menschen, die vielleicht Großes wollten im Reich Gottes oder im Glauben jung sind, schrecklich irre werden können im Glauben, wenn sie die Armseligkeit des Volkes Gottes sind, wenn sie die Niedrigkeit und Weltförmigkeit des Volkes Gottes sind. Das macht sehr Mühe, ne? Und so ist es im Simson. Er ist enttäuscht vom Volke Gottes und das hat seinen Glauben sehr gehandicapt. Und nun wird er also gebunden und von seinem eigenen Volke und sie schleppten ihn weg nach Lehi. Da haben sich die Philister in einem großen Heer gelagert, nicht? Das steht hier, Vers 9, da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich nieder in Lehi. Sie ließen sich nieder. Das war gar nicht ihr Land, da gehörten sie gar nicht hin. Aber so ist das, sie ließen sich nieder in Lehi, nicht? So haben sich die deutschen Christen des Tages in der Kirche Jesu Christi niedergelassen, wo sie gar nichts verloren hatten. Nicht wahr? Und so hat sich der Geist der Welt und die Feinde Gottes immer wieder niedergelassen, im Volke Gottes, mittendrin, und schlagen da ihre Lager auf. So. Da wird also nun der Simson hingeschleppt und soll da ausgeliefert werden. Ich habe mir das immer vorgestellt, sehr bildhaft, ich weiß nicht, ob es so war. Ich habe immer eine blühende Fantasie gehabt. Das ist eine schlimme Belastung, aber auch eine große Gabe. Das ist ein sehr Felsengebirge, die Felsenkluft von Etam. Und ich denke mir, in Lehi, das war an der Ebene unten am Wüstenrand. Am Wüstenrand. Man musste also den Simson da aus dem Felsengebirge runterführen nach Lehi. Nun, der Autostraßen wird es da kaum gehabt haben damals, nicht? Vielleicht heute noch nicht. Ich war noch nicht in Lehi. Das werden Felsenpfade gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, wie die 3000 Mann aus Israel den Simson da gefesselt haben und wie sie jetzt sicher haben, auf schmalen Pfaden, Fuchser marschieren von weg, nicht? Mit Trara, ihr lieben Philister, Ruhe, Ruhe, wir bringen ihn euch. Und in der Mitte der Simson, da hinten nochmal 1500. Und die Philisterwachen, die blasen Horn, Alarm, da kommt Israel. Sofort ist das ganze Lager wach. Was kommt denn da von der Höhe, nicht? Und dann sehen sie, die bringen uns tatsächlich, die bringen uns den Simson gebunden. Die Christen haben manchmal Sachen getan, wo der Teufel sich drüber verwundert hat, nicht? Das hätten die Philister niemals gedacht, dass Israel seine einzigen Helden gebunden bringt. Nicht? Gebunden bringt, oder? Pilatus gestaunt, als Israel seinen König anbrachte. Darauf komme ich gleich noch. Und als die Philister sehen, was los ist, da erheben sie ein riesiges Freudengeschrei. Ach, die Welt ist immer sehr froh, nicht? Wenn die Zeugen Gottes endlich mundtot gemacht sind. Das heißt hier, dass die Philister jauchzten. Was muss dem der Simson im Magen gelegen haben? Dass sie jauchzen, wie sie ihn gefangen ankommen sehen. Nee, was muss der ihm auf den Nerven gefahren sein? Meine Freunde, in der Offenbarung ist von zukünftigen Dingen die Rede. Und da steht, dass ehe Jesus wiederkommt, ganz dunkle Nachtzeit der Welt kommt, dass ein letzter gottloser Weltdiktator aufsteht, der Antichrist. Und vorgibt, er könne die Welt erlösen. Und alles muss an ihn glauben. Und wer sagt, ich habe schon einen Heiland, der wird verfolgt. Und nun sagt die Offenbarung da in ganz geheimnisvollen Worten, dass in dieser dunkelsten Zeit der Welt Gott 2 Zoll erweckt, die in ganz besonderer Weise noch einmal das Weltevangelium bezeugen, über die Gott die Hand hält, diese 2 Zoll. Und erst möchte man sagen, als es Mitternacht ist, da darf der Antichrist diese beiden Zeugen töten. Da darf er sie töten. Und da liegen ihre Leichname, heißt es, 3 Tage auf der Gasse, damit jeder sehen kann, der Antichrist ist stärker als die Zeugen Jesu Christi. Und dann heißt es, die Könige der Erde und der Antichrist freuen sich und schicken sich Geschenke und feiern Feste miteinander, dass die Zeugen endlich tot sind, denn sie wurden gequält von denen. Gequält, das heißt, dieses Zeugnis, das machte sie unruhig, die haben die Wahrheit nicht. Jetzt endlich ist das Zeugnis tot. Wenn Sie das mal in der Offenbarung lesen, wie das geschildert wird, wie die Welt gleichsam jubelt, die ganze Welt dann am Ende, da ist bloß noch ein großer Globus, ne? Wir sind ja am besten Wege dazu, schon. Wie die Welt freut, dass die Zeugen tot sind. So war den Philistern zumute. Der Simson, jetzt bringen sie die Feste an. Und ich sehe den Simson, wie er so müde und verzagt und stumpf und enttäuscht darunter geht. Und dann hört er das Freudengebrüll der Philister. Dann hört er das Freudengeschrei der Philister. Und da kommt er zu sich. Da wacht er auf. Da sieht er plötzlich, was das für eine Situation, dass der von Gott berufene Streiter des Herrn in Fesseln geht und dass die Feinde Gottes jauchzen. Da kommt er zu sich. Und dann heißt, da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss die Fesseln und die 9 Stricke wie versenkte Bindfäden. Herrlich, nicht? Ein Mann Gottes, der auf einmal die schiefe Situation sieht und voll Geistes Gottes auf einmal die Situation wieder richtig herstellt, wie sie sein soll. Sie können fragen, wie ist denn das, dass der Geist des Herrn über ihm kam? Wir haben doch in der Schule gelernt, sagen Sie in dem Konfirmandenunterricht, dass der Heilige Geist erst an Pfingsten in die Welt kam. Das war immerhin etwas über 1000 Jahre nach dieser Geschichte. Nicht wahr? Sie erinnern sich, dass Jesus gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, auferstanden, in den Himmel gefahren und dann wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und der Simson, der kriegt auf einmal schon den Heiligen Geist. Wie geht das zu? Sie müssen wissen, dass der Heilige Geist schon vor Pfingsten der Welt war. David sagt, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Simson, der Heilige Geist kam über ihn. Der Geist Gottes hätte da und doch immer sein Werk. Aber in der Pfingstgeschichte, da verkündigt der Petrus, jetzt erfüllt Gott sein Wort, dass der Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Das heißt, jetzt kann jeder kriegen. Im alten Bund, ehe Jesus kam, hatten einzelne auserwählte Zeugen den Geist Gottes. Heute darf ihn jeder bekommen. Was würde in Essen, in Häusern und Stadt passieren, wenn diese Schar, die hier sitzt, voll Heiligen Geistes würde, ne? Aber wir betrüben uns so oft. Jetzt habe ich den Edelstein mal funkeln lassen, dass die eine Seite auf dem Herzen gibt es nicht gefunkelt, mit ihnen die Augen geblitzt, dass sie nicht eingeschlafen sind drüber. Wissen Sie, bei so einer Hitze und dann nicht schlafen, da weiß man nicht, wenn man mehr bewundern soll, sieht er mich, nicht wahr? So. Und am Schluss müssen wir sagen, wir bewundern das Wort Gottes, das so aktuell ist, dass man gar nicht mehr schlafen kann dabei. Nicht? Das tut es. Das war die erste Seite. Aber jetzt drehe ich meinen Edelstein rum, den Edelstein dieses Wortes, und lasse eine zweite Seite aufblitzen. Und die zweite Seite heißt, 3 Seiten habe ich im Ganzen. Die zweite Seite heißt, dieses Wort redet von Sohne Gottes. Vom Herrn Jesus. Lassen Sie mich immer wieder das Orgelchen drehen, nicht? Dass Jesus gesagt hat, sucht in der Schrift des Alten Testaments, die ist, die von mir zeugt. Dieses Alte Testament zeugt von Jesus. Und es ist ganz klar, dass die ersten Christen, die kein Neues Testament hatten, in ihren Versammlungen bis zum Jahr 325 etwa, in ihren Versammlungen die Briefe der Apostel gelegentlich lasen, wenn sie einen kriegten, aber im Übrigen das Alte Testament lasen und auslegten und dabei von Jesus sprachen. Das heißt, ich bin überzeugt, es macht ihnen Freude zu entdecken, wie hier in jeder Zeile von Jesus die Rede ist. Und das haben sich ausgelegt. Ah, da hätte ich gern zwischengesessen, so in Katakomben unter Rom, wissen Sie. Wenn diese Leute immer am Rand des Todes so, wenn die miteinander so Schriftrollen vom Alten Testament auslegen, Junge, da könnten unsere ganzen Alttestamentler profitieren, wenn sie was hörten, nicht? Wie die dann miteinander redeten, in jeder Zeile von Jesus. Das möchte ich so ein bisschen mitkriegen. Und so bin ich von vornherein überzeugt, hier ist von Jesus die Rede. Sehen Sie, da steht eine Geschichte im Alten Testament, wenn vom Jona, den ein Walfisch verschlungen hat, und nach drei Tagen ausgespien an Land. Sagen, was soll das? Jesus selber hat mal erklärt, wieso diese Geschichte von ihm redet. Da sagt er, das ist ein Bild für meine Auferstehung. Am dritten Tag stehe ich auf. Ich hätte gern gehört, dass der Herr Jesus auch zum Jona-Geschichte, zur Simson-Geschichte eine Erklärung selber gegeben hätte. Aber das hat er nur uns überlassen, nicht? Wieso ist hier von Jesus die Rede? Meine Freunde, wie wundervoll ist der Simson hier, doch ein Vorbild Jesu. Da wird er gefesselt weggeführt. Wie großartig fing die Jona-Geschichte an. Er geboren wird, kommt ein Engel Gottes. Bei Jesus kam auch ein Engel Gottes und hat seine Geburt angekündigt. Und als er herangewachsen war, da trieb ihn der Geist Gottes, gewaltige Taten zu tun. Als Jesus 30 Jahre alt war, da trieb ihn der Geist Gottes, gewaltige Dinge zu tun. Er weckte Tote auf, er speiste 5000. Er winkte mit der Hand, ein Sturm legte sich. Und jetzt scheint es, als wenn die Simson-Geschichte zu Ende ist. Philister und Volk Gottes sind eins geworden, ihn zu liquidieren. Ein Erledigt der Geschichte. Fing so groß an und nun ist es aus. Und genauso ist die Geschichte Jesu. Fing so herrlich an. Die Lahmen gehen, die Tauben reden, die Stummen reden, die Tauben hören, die Toten stehen auf, ein armes Evangelium verkündigt, hat Jesus selber gesagt. Fing so großartig an. Und dann nehmen sie ihn Gethsemane gefangen. Und dann wird er von Pilatus zum Tode verurteilt. Und dann führen sie nach Golgatha. Und die Jünger fliehen auseinander. Die Sache ist zu Ende. Sie fing so großartig an. Nun ist zu Ende. Wenn sie am Ostermorgen gingen zwei Jünger nach Emmaus und so sich gefreut haben. Und dann haben sie gesagt, sieh, jetzt sieht's auch wieder aus, als wenn es zu Ende wäre mit dem Evangelium. Der Kaiser Nero tobt. Er hat unsere Brüder als lebende Fackeln angesteckt. Wo ein Christen sieht, da wird er getötet und wir müssen uns verbergen und keiner gibt uns eine Chance. Und es sieht aus beim Simson, als wäre die Gemeinde Jesu so ein Simson, der zum Ende geführt wird. Aber wir brechen hervor und werden die Stricke zerreißen, was sie befehlen. Jesus lebt und darum ist seine Gemeinde unüberwindlich. Wird immer die Geschichte Jesu sein. Die Welt schreit jetzt es aus und da geht's gerade richtig los, nicht? Denken Sie mal, hier im Weiglerhaus, da sah, im Dritten Reich, da sagte mir die Staatspolizei, in 10 Jahren wird kein Junge mehr wissen, wer Jesus ist. Dafür sorgen wir. Geben Sie diese hoffnungslose Arbeit auf. Und dann wurden die Jungs eingezogen mit 15 Jahren. Und die nicht eingezogen wurden, wir verschickt nach Böhmen und Mähren und weiß der Kuckuck wohin, nicht? Und es wurden immer weniger, es war gar nichts mehr da. Und am letzten Sonntag des Krieges hatte ich noch 4 Jungs. Und dann rückten am Dienstag die Amerikaner ein, am Sonntag drauf waren 20 da, und am Sonntag drauf 50 und dann ging es weiter. Verstehen Sie? Es hätte ja so weit runtergehen, es gar keiner mehr. Das ist nicht. Ne? Verstehen Sie? Jetzt konnte man ausrechnen, es ist zu Ende und dann steht der Herr auf. So ist mit ihm selber und so ist mit seiner Gemeinde. Sie sehen, wie wundervoll hier der Herr Jesus vorgebildet ist in dieser Geschichte. Und jetzt kommt noch eine dritte Facette meines Diamanten, aber wegen der großen Wärme. Sehen wir jetzt eben 45, Vers 1. Ich bin selber erstaunt, dass der Mensch das wieder macht. Ja.
Und wo ist dein Stachel nun? Wo ist dein
Jetzt drehe ich meinen Edelstein, den Edelstein dieses Wortes noch einmal rum und sage, hier ist die Rede von uns. Und ich glaube, dass die Christen genau so auch darüber gesprochen haben. Jetzt gebe ich es mal ganz von an. Nicht? Hier ist die Rede von uns. Simson, der Knecht Gottes, schmählich gebunden. Wie oft ist das unsere Geschichte? Lieben Leute, hat sie nicht der Herr Jesus mit seinem Blut erkauft? Sie haben sie nicht mal geglaubt, dass sie sein Eigentum sind? Die meisten von ihnen nicht? Und doch oft so schmählich gebunden. Soll ich von so ein paar Fesseln mal sprechen, von so neuen Stricken, die der Teufel immer neu seinen den Kindern Gottes anlegt? Ich bin so unter dem Eindruck, wie viel schwermütige Menschen, so halb geschuckte es heute gibt. Ne? Es gibt Zeiten, wo ich sage, gibt es denn gar keinen normalen Menschen außer mir in der Welt mehr. Ne? So, verstehen Sie? So, es ist zu viel auf den Nerven. Zu viel. Und da gibt es so schrecklich viel schwermütige Kinder Gottes. Ne? Der Dr. Mader sagte mir, wir haben so ein großes Krankenhaus, ein großes Sanatorium für seelisch Leidende in der Hohen Mark. Aber wir könnten dreimal so großes Haus haben, um all die Gotteskinder aufzunehmen, die bedrückt sind in ihrem Gemüt, die schwermütig sind. Meine Freunde, wie kann der Teufel Gotteskinder so schwermütig machen, dass sie bloß noch in die Finsternis hineinstarren? Oder, ich will einen anderen Strick nennen, der Sorgengeist. Der Sorgengeist. Also ich musste ja beinahe manchmal heimlich ein bisschen lachen, wie der Teufel die Suppe in der Welt rührt, nicht? Wie die Amerikaner und Russen miteinander sich gegenseitig reintreiben und die armen kleinen Leute, ob morgen oder übermorgen der Atomkrieg losgehen. Und dass wir die schönen Tage genießen, wir haben doch ein Wetter wie zum Eierlegen, ist das doch auch irgendwie nicht. Wenn wir jeden Tag froh sind, kriegen wir jeden Morgen vorgesetzt, pass auf, der Atomkrieg kommt und die halbe Menschheit vergeht vor Angst, nicht? Vor Sorgen. Lieben Freunde, und dann gibt's die kleinen Sorgen, die Sorgen um die Kinder, ums Geld, es fehlen mir gerade 20 Mark jede Woche und so, nicht? Und, oder, irgendwo tut's weh, das ist bestimmt Krebs und dabei ist gar nichts, brauchen wir mal jucken oder, verstehen Sie, Sorgen, es ist gar nicht zum Ausbrechen, wie die Welt, wie der Teufel Menschen mit Sorgen binden kann, mit Sorgen binden. Und nun gebe ich zu, viele haben auch wirkliche Sorgen. Nee? Viele haben noch, wirklich sind Eltern hier, die haben schwere Sorgen um ihre Kinder. Oder eine Ehesorge oder finanzielle. Es gibt auch sehr ernsthafte Sorgen. Aber es steht nicht in der Bibel, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Aber dann kommt der Teufel und sagt, nein, ich bind dich, dass du nicht mehr werfen kannst. Dass du nicht mehr werfen kannst. Du musst die alleine tragen und ist man gebunden unter seine Sorgen. Oder wie kann der irdische Sinn, das ist ein Ausdruck des Paulus, der irdische Sinn, wie kann der die Menschen binden, dass man kein Ewigkeitssinn mehr fassen kann? Darf ich mal ganz primitiven Frage stellen? Es heute Abend ist so, dass auf 40 Frauen ein Mann kommt. Es sind keine, jedes Mal 40 unverheiratete Frauen hier. Darf ich mal ganz schlicht fragen, wo sind Ihre Männer? Wo sind die? Ja, die haben keine Zeit, nicht? Warum haben sie eigentlich keine Zeit? Sie schaffe, ich sag mir Württemberg. Schaffe, Häuslebau, Verreger. So, sehen Sie? Da hat man keine Zeit mehr, für Gottes Namen. Der irdische Sinn kann eine schreckliche Bindung sein. Eine schreckliche Bindung. Oder, wie kann ein Streit uns binden? Wie kann ein Streit mit anderen Menschen, ein ganz dämlicher, dummer Streit, uns schließlich so erfüllen, dass alle Nerven da voll erfüllt sind. Nicht wahr? Ein Krach mit der Nachbarin. Kann einem so erfüllen, dass... Kann ich mir. Nicht? Man kann mir beten und nichts mehr, einfach weil diese Sache im Kopf hat. Ja. Fissen Satans. Zum Beispiel eine schreckliche Fessel, mit der Teufel Menschen binden kann, ist die Menschenfurcht. Da ist eine Frau oder ein Mann oder ein junges Menschen berufen, Streiter Jesu Christi zu sein. Ja, da geht einer zum Militär. Mensch, am ersten Tag lest ihr ihnen Neues Testament auf dem Tisch. Nee, das geniere ich mich doch. Und dann machen sie dich fertig, Stück für Stück, bis nach dem Vierteljahr, so gottlos bist du die ganze Bande. Versteht? Aus Menschenfurcht. Wenn man so eine richtige gottlose Umgebung ist, du solltest Angreifer sein. Du solltest ein Heiland bezeugen, du solltest fröhlich deutlich machen, wem du gehörst. Es wisse, wer es wissen kann. Ich bin des Heilands Untertan. Da geniert man sich. Entschuldige, Herr Meier, könnte es in die falsche Kehle kriegen. Ich war der Herr Schulz oder Herr Bumskopf. Und die Menschenfurcht wird zur Fessel, die einen bindet. Verstehen? Oder wie? Geschlechtliche Dinge. Vor meiner Seele steht ein Mann, der jahrelang in meinem Jugendgottesdienst war. Jahrelang. Nee, der mit der Familie Andacht hielt und dann wischt so ein Mädel da vor ihm vorbei und alles aus. Kein Raum mehr für Gott. Ich habe einmal nach 2 Jahren wieder getroffen, nicht? Da hatte ich irgendwo eine Evangelisation, da taucht der Mann auf. Er hat sich ganz verzweifelt und unruhig, da taucht er auf und sprach mit ihm, sie armer Mann. Ja, aber verstehen Sie nicht. Fesseln, sagt er. Liebe Freunde, es sind viele hier, die Bindungen haben. Wir kennen sie alle in irgendeiner Form. Gottes Kinder, die der Teufel gefangen davon führt. Und die Hölle triumphiert, sollte das Triumphgeschrei der Philister, das Triumphgeschrei der Welt uns nicht aufwecken. Die Welt freut sich schrecklich, oder der Teufel freut sich wirklich, wenn ein Kind Gottes zu Fall tritt. Sehe, wenn irgendein Weltmensch in Sünde und Schande fällt, ist dem Teufel ganz wurscht, da sagt er, die habe ich sowieso, nicht? Aber wenn ein Kind Gottes zu Fall kriegt, meinen Sie, was das für ein Geschrei gäbe in der Hölle, wenn ich jetzt morgen mit der Kasse durchginge, nicht? Junge, nicht wahr? Das ist, oder hier, und der, einer, der in die Bibelstunde ging, und der tut den tiefen Fall. Das ist ein Gebrüll für die Hölle, das ist ein Geschrei für die Hölle, das ist Freude. Sind Sie darum, darf ich mal zwischendurch sagen, sind Kinder Gottes besonders angefochten? Der Teufel läuft natürlich Sturm gegen Leute, die dem Heiland gehören. Die anderen, die hat er sowieso, aber Leute, die Jesus gehören, verstehen? Simsons, Streiter des Herrn, die möchte er gern gefangen daherführen. Und darum greift er die an und attackiert die. Und da kommt der Simson zu sich. Meine Freunde, da kam der Simson zu sich. Vom verlorenen Sohn heißt es so, da kam er zu sich. Da kam er zu sich. Was ist das für eine Sache, wenn ein Simson entdeckt, ist das in Ordnung, dass ich gebunden bin? Ist das in Ordnung? Was ist das für eine Sache, wenn ein Kind Gottes einmal beschämt aufgeht? Ich in diesen Fesseln Satans. Wenn ein Kind Gottes endlich aufgeht. Oh, wenn ein Mensch heute Abend vielleicht in dieses Licht käme, zu sich kommt und sagt, Mein Leben ist eine große Schande. Ich sollte ein Streller des Herrn sein. Was bin ich? Gebunden des Teufels. Da ist der Anfang gemacht. Der verlorene Sohn entriss sich seiner Schweineherde und ging nach Hause. Der Simson zerriss die Fesseln. Und der Geist Gottes war da und half. Meine Freunde, jetzt muss ich erst mal noch ein paar Minuten. Können Sie trotz Hitze noch ein paar Minuten zuhören? Ja. Sehen Sie, hier kriegen wir einen ganz kolossalen Unterricht über den Heiligen Geist. Ich kann gar nicht ängstlich genug sein vor dem, was auf uns zukommt. Sehen Sie, es gab mal eine Pfingstbewegung in Deutschland. Und die ist dann nämlich ruhiger geworden und die kriegt augenblicklich ganz tollen Nachschub aus Amerika durch Leute wie Osborne und Tommy Hicks und so eine Männer. Und die fangen an, doll zu rühren. Essen haben sie bis jetzt umgangen in Düsseldorf und Wuppertal. Essen riskieren sie noch nicht so recht. So ein Laden, nicht für sich. Und da ist alles drauf angelegt, dass man sagt, ihr habt ja keinen Heiligen Geist. Bei euch geht's so trocken zu. Bei euch geht's trocken zu. Muss ganz anders zu, mit einer Stimmung im Bau sein. Da müsst ihr zwischenrufen, Halleluja, Halleluja. Und da muss einer, der Krebs hat, aufspringen. Da habt kein Krebs mehr, nicht wahr? Und verstehen Sie, es muss richtig was los sein. Und nun, sei, ist natürlich eine Kleinigkeit, also das könnte ich schon noch hinkriegen, glaube ich, eine Versammlung so verrückt machen, dass sie die alle um den Kopf stehen, nicht wahr? Das könnte man, das kann man hinkriegen, nicht wahr? Nur, ich bin überzeugt, dass dies mit dem Heiligen Geist nicht die Bohne zu tun hat. Sehen Sie, hier sehen Sie, was der Heilige Geist tut. Da kam der Heilige Geist über Simson. Das heißt, das Erste ist, er erkennt, in welcher schmählichen Lage er ist. Er kommt zu sich. Der Heilige Geist macht ihn nicht verrückt, das war er nämlich vorher, sondern macht ihn nüchtern. Er stellt ihn auf den Boden und zeigt, ja verkehrt, du armer Knecht Gottes in Fesseln. Du sollst ein Schreiter des Herrn sein. Der Geist Gottes führt eine Beschämung herbei. Will die? So fängt er an. Nicht eine Begeisterung, sondern eine Beschämung. Er zeigt uns, dass unser Leben eine Schande ist. So. Und dann hilft uns der Geist Gottes, aus der Schande auszubrechen, die Fesseln zu zerreißen. Aber ist das schön zu sehen, wie der Simson die Fesseln zerreißt und den Kinnbacken nimmt, um neuen Mut kriegt zu kämpfen. Wissen Sie, der Heilige Geist, der reißt uns heraus aus dem alten Wesen. Da halten wir es einfach nicht mehr aus im Alten, nicht? Es gibt vielleicht Kämpfe, aber wir halten es da drin nicht mehr aus. Es gibt vielleicht Kämpfe, wir halten es da nicht mehr aus. Und er gibt neuen Kampfesmut. Ach, was ist das schön, vielleicht so ein Kind Gottes war ganz am Boden lag und gar keinen Mut hatte mehr zu beten und Bibel zu lesen. Den Geist Gottes kriegt und auf einmal mit Lobeln auf den Lippen wieder seine Straße zieht. Nicht? Die Frucht des Geistes ist Freude und Friede und Kraft. Ich muss lesen. Wir singen im Beiglaus gerne ein Lied, da kommt die eine Strophe vor, die, mit der möchte ich schließen. 301, Vers 2, die singen wir gleich. Aber darf ich sie eben sagen zum Schluss? Fühlst du dich noch gebunden? Entreiß dich nur, beherrscht. Du kannst es, denn das Lamm hat überwunden, der Herr Jesus, was deine Seele schmerzt. Wie schwingt es seine Fahne dort auf dem Siegesplane? Wir wollen mal, ist 302, Vers 301, Vers 2, habe ich richtig gesagt?
Fühlst du dich noch gebunden?